Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Mein heutiger Gast im Doppelpunkt ist der Thomas Hell, einer von den absolut profiliertesten Schweizer mit einem unglaublich breiten Leistungsausweis. Ich rede darum über sein Leben und über seine Einschätzung über die heutige besonders heikle Situation, in der sich die Schweiz und die ganze Welt befindet. Am Mikrofon im Verlauf der nächsten Stunde der Roger Schawinski. Mein Gast heute, also der Thomas Hell, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Trotzdem stelle ich dir natürlich, Thomas, meine übliche Frage, wer bist du?
Ja, ich bin ein sehr glücklicher, aber ganz besorgter Schweizer.
Das ist ein bisschen ein Gegensatz. Im ersten Satz, du giltst ein bisschen als Pessimist. Und das hast du dich jetzt irgendwie bestätigen. Seit Jahrzehnten hast du immer das Gefühl, es kommt alles schief. Und jetzt sind wir fast schon so weit, oder?
Ja, ist ein bisschen so. Ich meine, einerseits ist das natürlich professionell, weil ich oft Aufgaben oder Jobs gehabt haben, wo man könnte sagen, you are paid to worry. Also wo das eigentlich der Sinn von der Sache war, dass man Risiken sieht und dann natürlich auch verhindert. Und jetzt ist aber geht's mehr so ein bisschen, das muss man zugeben, hat vielleicht auch mit dem Alter etwas zu tun, geht ein bisschen mehr in eine, so, ich würde nicht sagen Fatalismus, aber eine gewisse Resignation ist da. Und was man muss schaurig aufpassen, was ich merke, ist, dass man nicht zynisch wird.
Okay, also gehen wir ein bisschen zurück. Du kommst aus einer akademischen Familie. Vater war ETH-Professor. Und damit ist auch vieles schon vorgespult worden.
Ja, jetzt gehen wir weiter zurück.
Back to the roots.
Also oder? Das finde ich sehr gut, oder? Weil ich verdanke meinem Vater und der Tatsache, dass er eben ein Naturwissenschaftler war, Professor für Chemie, verdanke ich wahnsinnig viel. Und ich habe in diesen Zeiten immer wieder müssen an ihn denken, weil er mir, als ich weiss nicht, wie alt ich war, 6, 7, 8 oder so etwas, hat er mir die Geschichte erzählt von dem Chinesen, der das Schach erfunden hat. Und die Geschichte hat mich dazu bewogen, dass ich eben in der Lage bin, was offenbar sehr viele Leute heute nicht in der Lage sind, dass man weiss, was eine Exponentialfunktion ist, weil das Kind, weil der Erfinder kommt ja dann als verlangt vom Kaiser von China als Preis ein Reiskorn auf dem ersten Schachfeld. und 2 auf dem 2. und 4 auf dem 3. und 8 auf dem 4. und so fort. Und der Kaiser denkt, der spinnt, der ganz dumme Sieg, hätte können meine Tochter zur Frau haben und so weiter, geht alles Gold oder Jade der Welt. Und dann ist natürlich so, dass noch bevor man in der Mitte von dem Schachbrett ist, wird es schon sehr eng mit den Reisvorräten vom Kaiserreich. Und das ist eben die Exponentialfunktion. Und in so einer Situation sind wir heute. Und das ist das Grundproblem, dass die Leute das nicht begreifen.
Gut, über das reden wir noch im Detail. Gehen wir aber gleich auf dein Leben zuerst ein. Du hast Familiensoziologie abgeschlossen an der Uni Zürich. Bist dann Studentenführer geworden als charismatische Person. Als Schweizer Rudi Dutschke bist im 68 das erste Mal berühmt worden. Dann Lehrbeauftragter an der Uni Zürich, Wien, Stanford, Berkeley. Dann zu Ringe hast du unter anderem mitgeholfen, dass Blick für die Frau gegründet worden ist. Verlagsdirektor, der Unternehmensleitung, dann bei Hayek Engineering, dann lang Unternehmensberater, dann eigentlich der Gründer oder Spiritus Rector vom Kulturzentrum in Luzern, KKL, dann fast 10 Jahre Denkfabrik Avenir Swiss, erster Direktor. Und die Frage ist natürlich, die ich dir stellen will, weil es ist in der Rückschau die bereicherndste Epoche gewesen in diesem so vielfältigen Leben.
Ja, einerseits, es sind einfach zwei, oder? Einerseits sehe ich, das ist einfach immer noch ein grosses Werk, nicht von mir, sondern es ist eben ein Werk von einem absoluten Meister oder von zwei Meistern, vom Jean Nouvel, das KKL. Und das ist etwas, wo im Leben einfach einen riesen Platz einnimmt und wo ich eine gewisse Nostalgie habe. Und auf der anderen Seite ist die Aufgabe, so einen Think Tank aufzubauen, wie Avenir Suisse, den ich 10 Jahre lang durfte machen. Das ist ungefähr die grösste Idealvorstellung, die man haben kann. Darum habe ich ja am Anfang gesagt, Roger, ich bin wirklich ein extrem glücklicher Mensch, oder? Das ist ja so.
Gut, aber am Schluss, dann muss man noch sagen, dann hast du dann aufgehört, glaube auch aus Altersgründen und so. Und dann bist du Stiftung Musikzentrum Insel Rheinau gewesen, wo eigentlich von deinem alten politischen Gegner Blocher initiiert und finanziert worden ist. Bist so sein freier Mitarbeiter geworden. Und ich habe das immer ein bisschen empfunden, ist ein bisschen sein Sieg über den Chef von der 68er-Bewegung. Und ist ja, das bei dir aber auch ein bisschen so angekommen?
Nein, das ist, also, es ist einfach so gewesen, das ist die Aufgabe gewesen, die Musikinsel aufzubauen. Der Grund, dass der Christoph Blocher mich geholt hat, ist natürlich letztlich Luzern gewesen, weil man da auch die Kontakte hatte zu den Akustikern, zu den Leuten, die es braucht, um so etwas zu machen. Und ich habe das einfach ausklammert, dass einem da manchmal vielleicht nicht ganz wohl ist gewesen oder dass viele Leute an dem Anstoss genommen haben. Das habe ich gesehen. Die Musikinsel selber finde ich nach wie vor super. Super gute Sache. Und es ist auch nicht so gewesen, dass irgendjemand mir da wahnsinnig reingeredet hätte. Also ich finde das auch gut, dass der Christoph Blocher das gemacht hat. Ich finde so Gesamtverurteilungen, die finde ich nicht gut. Umgekehrt ist es so, dass natürlich, gerade was Europapolitik betrifft, ich da auf einem vollständig anderen Standpunkt bin. Man könnte sagen, auf einem anderen Planet. Und das habe ich dann auch müssen betonen und bin auch froh, dass an einem bestimmten Zeitpunkt dann das Projekt auch wieder zu Ende war.
Ist eigentlich nie ein richtiges Thema geworden, dass du in die Politik einsteigst, wie zum Beispiel dein Kollege, der Moritz Leuenberger, wo du auch seit Jahrzehnten kennst. Er ist Bundesrat geworden. Ich habe immer gedacht, Bundesrat hält, könnte ich mir auch vorstellen. Er hat ein bisschen ähnliche Eigenschaften. Er ist auch ein bisschen ein Pessimist, auch ein bisschen ein Hypochonder. Er ist jetzt offenbar am richtigen Ort als Kabarettist. Das wäre doch vielleicht auch ein Laufbahn für dich.
Aber das bin ich jetzt, also als Kabarettist gar niemand vorstellen. Und das sagt auch schon ein bisschen etwas aus. Nein, aber das sagt auch schon ein bisschen etwas aus über die Fähigkeit zu der Politik, oder? Weil damals. Nein, damals sind natürlich auch, ich weiss, erinnere mich noch an Besuche von irgendwelchen SP-Leuten, die gesagt haben, du musst jetzt beitreten endlich, oder? Und damals ist ja auch quasi aus dieser 68 68-Bewegung raus hat es ja so eine Theorie gegeben vom langen Marsch durch die Institutionen. Das heisst, man tritt jetzt sozusagen in die Parteien und macht dann den Weg in die Parteien. Und an dieser Schnittstelle, das ist sehr, wie soll ich sagen, eine schmerzhafte Schnittstelle gewesen oder etwas einschneidend. Da habe ich einfach gemerkt, letztlich interessiert mich nachher sozusagen der Sachverhalt, die Wissenschaft, die Lösung mehr als irgendwie die politische Abwägung. Und das hat einfach, ich habe zurückgeschreckt von dem, oder? Obwohl eben, ich gesagt, dass die Beitrittsformulare sind unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen. Und das habe ich zum Glück nicht gemacht.
Aber Bundesrat, wenn du zurückdenkst, wäre doch auch noch cool gewesen. Und ich habe das Gefühl, so gut wie der Moritz, hättest du es auch noch angebracht.
Ja, nein, aber los jetzt, also, ich meine, ich bin, also gut, jetzt, heute sieht es natürlich noch schlimmer aus, aber was ist denn, ich sehe die Illusion, die Machtillusion, die da vorhanden ist bezüglich am Bundesrat, die kann ich nie nachvollziehen. Warum das Leute gibt, die als oberstes Ziel das Bundesratmandat sehen, das ist einfach schwierig nachzuvollziehen, weil die systemische Einengung durch die Verwaltung in Bern und durch alles das, was da ist, die ist doch so gross, dass eigentlich irgendeine Entfaltungsmöglichkeit, eine Gestaltungsmöglichkeit an einem ganz kleinen Ort ist. Und das tut sich jetzt ja gerade in dieser Pandemiesituation, wird ja das jetzt gerade bewiesen, indem, wenn einer auch nur ein bisschen, oder? Ein bisschen so etwas wie Führungsqualitäten zeigt, was immer gefordert wird, in den Medien immer geschrauen wird, zeigt Führungsqualität. Und jetzt geht einer und zeigt ein bisschen Führungsqualität. Es dauert keine 2 Monate, ist er einen Kopf kleiner gemacht, erledigt.
Von wem? Von seinen Kollegen?
Von den Kollegen, von also, der Verwaltung, von
ja,
allen.
Klar, Herr Berset war ein Star im Frühling und dann ist er angestanden, wir können Corona und jetzt haben sie
den koioniert. Dann sagen die anderen, ja, geht es denn dem noch? Oder? Dann kommen die Kantonsregierungen, die sagen, sind die wahnsinnig geworden dort in Bern? Das haben doch wir zu sagen. Das Gleiche spielt sich nochmal ab auf der Ebene von der Kantonsregierungen. Oder dort haben wir auch genau die gleiche Situation über Konkordanz, über Mitbestimmung. Alle reden zu allem etwas, niemand kann Führung übernehmen. Totale Voraussetzungen für die Situation, wo man jetzt drin hineingeschlittert ist.
Gut, über das reden wir im Detail, wir sind schon fast beim Thema, aber jetzt reden wir noch ein bisschen zu deiner Person. Du bist 74, ein bisschen jünger als ich. Unsere Altersangabe heisst Risikogruppe bei dir, aber noch zusätzlich, du hast auch Vorerkrankungen, bist eine doppelte Risikogruppe. Wie gehst du mit dem um,
ja,
Thomas?
Erstens habe ich Schiss, oder? Ich kann das manchmal wieder ein bisschen besänftigen, aber manchmal spricht das durch. Und zweitens,
also Schiss von was? Also
ja,
genau?
dass ich die Krankheit überkomme, oder? Weil wenn ich die Krankheit überkomme, jetzt einfach nach dem, was ich weiss und gelesen habe, ohne dass ich Arzt bin, aber auch in der Beurteilung von meinem Bruder, der Arzt ist, dann sind die Chancen nicht besonders hoch.
Eben, du hast Herzproblem, das kann man sagen, oder?
Ja, kann man sagen, ja.
Was hast du genau?
Also, ja, nein, wir gehen nicht in die Diagnose. Nein, fertig, Schluss. Nein, nicht die
Diagnose. Aber es ist gleich. Aber du, wo immer schon ein ängstlicher Mensch gewesen bist jetzt durch das noch ein bisschen noch ängstlicher geworden.
Noch ein bisschen ängstlicher, kann man sagen, ja.
Okay. Also, aber wie verhaltest du dich jetzt also konkret in dieser Zeit?
Jetzt
um eben dieser Angst einiger
Ich gehe sehr wenig. Irgendwie an Veranstaltungen so gehe ich nicht. Ich gehe aus dem Haus, ich gehe mit der Heidi spazieren und wir gehen auch posten, oder? Allerdings natürlich selbstverständlich schon seit dem Frühling ununterbrochen mit Maske. Ich habe nie unterbrochen das Maske tragen, seit dem März, oder? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, das sei jetzt vorbei. Und dann der Rest spielt sich daheim ab. Und weil das daheim sehr schön ist und weil es noch die Möglichkeit gibt, in die Berge zu gehen, ist das natürlich wunderbar. Also man ist höchst privilegiert. Kommt dazu, dass ich dort in den Bergen noch eine kleine Werkstatt habe, wo ich kann Zeugs mit den Händen machen, was ich sehr gerne tue.
Du bist handwerklich begabt. Ich habe das mir selber angeschaut. Das bewundere ich. Das schaffe ich nicht.
Genau. Und vor allem habe ich Geduld dazu, weil man muss ja dann, macht so viele Fehler bei dem, dass man muss wirklich hohe Fehlertoleranz haben. Und so, also deswegen gibt es da nichts zu klagen, wenn ich das vergleiche mit solchen Leuten. Oder man redet immer vom Lockdown. Und das Wort Lockdown ist der grösste, das ist eine Art wie ein Betrug, das Wort, weil natürlich alle die Leute, die nicht Lockdown machen können, die schauen, dass die Logistikketten aufrechterhalten bleiben, dass man kann einkaufen kann, dass die Post kommt, dass der Strom kommt, dass das Wasser kommt, dass die Handyantennen geflickt werden. Alle die sind kein Lockdown. Die sind draussen, sind immer schon gewesen. Also, deswegen, es ist eine grosse Differenz da zwischen denen, die privilegiert sind, wie ich, und den anderen. Das ist mir voll bewusst.
Also, die Schweiz ist nie stillgestanden, wie da zum Teil behauptet wird. 80% hat immer funktioniert.
Ja, immer funktioniert. Also, auch in der Betrieb, auch Musik. Auf der Baustelle. Auch auf der Baustelle.
Genau. Auch und in den Fabriken und so weiter und so fort. Machen wir zwischen deiner Musik und reden dann ganz konkret zu dem Thema, wo uns alle am meisten beschäftigen. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist aus dem Meistersinger von Richard Wagner. Die selige Morgentraumdeut, weil sie eines der schönsten Musikstücke, was es überhaupt gibt.
Bei mir ist der Thomas Held, der ist während fast 10 Jahren Chef von Avenir Suisse, ein Think Tank, eigentlich der bekannteste Think Tank der Schweiz, vor allem Sozialwissenschaft, Ökonomie, aber das sind Wissenschaften, die ja weniger genau sind als Naturwissenschaftler. Und darum an dich, Thomas, die Frage, hat man darum eben mit euren Arbeiten, die ihr gemacht habt, zu vielen Sachen weniger Einfluss gehabt in der Politik, in der aktuellen Politik als jetzt, zum Beispiel die aktuelle Taskforce hat, wo ja dominiert wird von Naturwissenschaften.
Ja, ich glaube, dass die Taskforce auch nicht einen sehr grossen Einfluss hat. Das ist ja eigentlich das Drama, dass man die Taskforce nicht wirklich ernst genommen hat am Anfang, dann vielleicht eine Zeit lang und jetzt wieder alle Leute gegen die Taskforce schiessen, sogar der Bundesrat selber, oder, wo jetzt die Ideologie, die Anti-Experten-Ideologie kommt, dass man sagt, Experten sind gut und recht, aber eigentlich müssen wir nicht unbedingt auf die hören. Politik ist wichtiger. Ich meine, jetzt gerade in so einer Situation kommt ja das Heil nur von der Wissenschaft. Ich bin schaurig beeindruckt von denen zwei türkischen Wissenschaftlern, also die in Deutschland, also sind Deutsche, aber sind Einwanderer, der Dr. Salin oder Professor Salin und dem seine Frau, die Frau Töreci. Das sind ja die, die jetzt die mit, zusammen mit Pfizer, also da die deutsche Biogenfirma, die zusammen mit Pfizer jetzt die Impfung erfunden haben. Und ich meine, das ist unglaublich. Der hat vor 2 Jahren, vor dem Corona, hat der quasi Methoden erfunden, für solche Verbindungen herzustellen, für die chemischen Prozesse oder die biochemischen Prozesse. Und hat nachher im Januar, wo er gemerkt hat, das geratet außer Kontrolle in China, hat der alle seine Leute umgestellt auf das. Und das ist heute die Firma, die ja eine unglaubliche Bewertung bekommen hat jetzt, weil das die mit Pfizer zusammen das machen. Und wenn man die Biografie von diesen zwei anschaut, dann sieht man wieder, oder? Letztlich das Heil der Welt, wenn es wirklich um Problemlösung geht, beim Klimawandel ist natürlich genau das Gleiche, dann ist nur die Wissenschaft, die einem helfen kann und nichts anderes.
Und in der Schweiz, muss man noch sagen, unsere grossen Chemiefirmen, die auch viel Wissenschaft haben, haben eigentlich nichts anzubieten in Sachen jetzigen einen Impfstoff zu bringen. Aber es gibt ja sonst noch einen Unterschied in der Schweiz und Deutschland in Sachen Wissenschaft. Dort an der Spitze eine Physikerin, Frau Merkel. Ja. Und dort die Art von Führung. Und bei uns in der Regierung eben Leute, die nicht auf Wissenschaft irgendwie ausgerichtet sind und das Gefühl haben, eben wie du gesagt hast, Politik ist wichtiger. Und ist das eigentlich deiner Meinung der Grund, wieso Deutschland so viel besser dasteht als die Schweiz?
Nein, das würde man überhöhen. Ich finde das sehr ein guter Punkt, den du da gesagt hast mit der Frau Merkel. Ich glaube, dass das ein riesen Vorteil ist für Deutschland, dass sie so über in dieser ganz wichtigen Position haben und gehabt haben, oder nicht jetzt erst gerade beim Coronavirus. Ich glaube, muss zuerst noch etwas sagen, geschwind. Einfach, dass man das nochmal in Erinnerung ruft. Der Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland, der ist total extrem. Es gibt kein anderes Wort dafür. Das ist ein Unterschied von Faktor 5. Also in der Schweiz sind die Fallzahlen, ist die Ausbreitung von dieser Krankheit, ist die Situation 5-mal schlimmer als in Deutschland. Nicht 20%, sondern 5-mal schlimmer, oder?
Und wir haben immer das Gefühl, wir sind ja in allem sind wir die Besten, oder?
Und jetzt fängt die Medien das merken, oder? Tagesschau, die Deutsche hat Ende Oktober schon mal gesagt, das ist irgendwie merkwürdig, das ist irgendwie komisch in der Schweiz. Heute habe ich einen Artikel bekommen vom Foreign Policy von einer amerikanischen Zeitschrift, wo heisst «Switzerland is choosing austerity over life», was ich nicht unbedingt glauben, dass es stimmt, weil man gar nichts gewählt hat.
Ja, Ueli Maurer sagt, wir haben ja zu wenig Geld,
ja,
oder?
Ja, ja.
Obwohl wir die tiefste Staatsverschuldung
haben. Überhaupt, oder? Aber der Punkt ist, dass eigentlich Politik selber, auch in diesen Point de Presse, am ich jeden Tag um 2 die Pressekonferenz in Bern, tut niemand sagen, hey, das ist so und das ist doch komisch und warum ist das eigentlich so? Und es ist eben nicht so, dass Deutschland und
Schweiz.
Ist das so? Schau, zuerst muss man sagen,
Deutschland
und Schweiz.
Also vielleicht noch ganz kurz, einfach aktuelle Zahlen. Am Freitag gemeldet worden, am Vortag 97 Tote in der Schweiz, 218 in Deutschland. Also etwa doppelt so viel in Deutschland als in der Schweiz, aber 10-mal mehr Einwohner.
10-mal mehr
Einwohner. Also heisst, wir sind 5-mal schlechter dran.
5-mal
mehr Tote, obwohl wir das beste Gesundheitssystem haben von der Welt, wie wir glauben.
Und das reichste Land sind. 5-mal mehr Inzidenzfälle, oder? Also das ist einfach so. Und jetzt kann man, Deutschland ist auch föderalistisch, Gesundheitswesen ist auch Ländersache, ist nicht vom Zentralstaat irgendwie organisiert. Die Spitäler sind ähnlich, die ganze Gesundheitskultur ist total ähnlich. Darum können wir ja von Deutschland beziehen wir ja im Wesentlichen Ärzte und Krankenschwestern, oder? Das ist schon lange. Und es ist eigentlich alles ähnlich. Warum ist das so? Meine Erklärung ist, in der Schweiz, in dem kleinen Land, wo eigentlich wie eine Stadt ist, wo man die SBB als S-Bahn hat, wo jeden Tag die Leute Kantonsgrenzen hin und her fahren, arbeiten an einem anderen Ort. Über die Hälfte der Leute, die arbeiten, pendeln über die Kantonsgrenzen. Ist die Idee, die Kantone zum Akteur zu machen in so einer Situation, ist einfach geradezu absurd, weil das funktioniert nicht in dieser Kleinräumigkeit. Und dann das Zweite ist, dass die Kantone das gar nicht können. es geht nicht, gar nicht ums Wählen, sondern die ganze Idee, wo man gesagt hat, das machen die Kantone, die machen Contact Tracing, die testen. Wie sollen die Kantone das können? Woher sind Kapazitäten, um die Kantone zu können? Das macht niemand in der Schweiz. Und die Kantone
aber
werden...
warum frage ich jetzt dich?
Die werden
wir haben
nicht
ja
kontrolliert.
Wir haben einen Pandemieplan.
Ja.
Der ist offenbar nicht umgesetzt worden.
Nein.
Ich frage dich jetzt, hat Avenir Suisse da jemals das untersucht?
Nein.
Und ist darauf gekommen, dass man da unglaubliche
Nein.
Problemsituationen, die auf uns könnte zukommen, die man dann kurzfristig
Nein.
gar nicht mehr bewältigen.
Das ist nichts gemacht worden. Und vor allem ist eigentlich jetzt nichts gemacht worden, weil das hätte man eigentlich müssen machen, nachdem man gesehen hat, dass alle die Sachen fehlen, die Masken fehlen, all das Zeugs, wo dann immer wieder Konsequenzen hat. Ich kann sagen, damals bei Avenir Suisse haben wir quasi gesagt, man muss die Kantone untersuchen. Man hat das Kantonsmonitoring gemacht. Da sind etwa 4 oder 5 Ausgaben rausgekommen damals. Man hat gesehen, die Kantone tun Gesetz und so sehr unterschiedlich befolgen. Man hat das dargestellt. Auch übrigens gibt es eines von diesen Kantonsmonitoring bezüglich der Spitäler. Ist natürlich inzwischen veraltet. Aber ich kann dir ein Beispiel sagen, das das eben ein bisschen illustriert. Raumplanung, oder? Gibt es ein eidgenössisches Raumplanungsgesetz? Wie das Raumplanungsgesetz umgesetzt wird bei den Kantonen, das ist den Kantonen überlassen. Das heisst, in der Schweiz heisst es oft, die Kantone sind angehalten, das und das zu machen. Oder? Was heisst das angehalten? Das sagt, dass ich sage, lieber Roger, das wäre schon schaurig, nicht, wenn du das, was wir da beschlossen haben, würdest machen. Dann ist aber Schluss.
Eigenverantwortung.
Und Kontrolle. Wehe. Es kommt jemand im Bund auf die Idee und sagt, wir machen jetzt eine Kontrolle bei den Kantonen. Wenn es das, was dort Avenir Suisse gemacht hat, so ein Kantonsmonitoring, wenn der Bund würde anfangen, so eine Kantonsmonitoring machen, ja, hey, das ist der grösste Angriff auf den Föderalismus. Das ist vollständig jenseits von dem, was überhaupt zugelassen ist. Und deswegen passiert das so.
Ja. Aber was du sagst, ist, der Föderalismus funktioniert im Normalbetrieb eigentlich nicht gut. Und dann im Krisengebiet, oder? Wenn es ganz schlimm ist, wenn etwas ausbricht, also eine von diesen ganz grossen Gefahren, die wir haben, Cyber oder jetzt eben Pandemie, dann ist das System
fertig.
Unfähig.
Dann ist unfähig.
Aber es ist ja grauenhaft.
Und Roger, jetzt wird so gesagt, man hat das gar nicht wollen so machen. Wir sind eben Schweizer, wir sind freiheitsliebend. Eigentlich haben wir das wollen so wie Schweden. Aber das stimmt nicht. Wenn du Zielsetzungen anschaust von der Pandemiebekämpfung in Deutschland und in der Schweiz, ist genau die gleiche Ziel, wo man gesagt hat, wir müssen die Wellen brechen, wir müssen schauen, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Es sind genau die gleichen Ziele. Es ist der Unterschied ist in der Durchführung. Dass in Deutschland eben haben die Ämter angefangen zu arbeiten, dann haben die Contact Tracing gemacht. Ich bin im Sommer bin ich in der Ferien in Deutschland, eine Reise gemacht in Deutschland, unter Vorsichtsbedingungen, im Auto, nur das Zweite mit meiner Frau. Und wir haben aufgepasst, überall, wo wir angekommen sind, im Sommer, wo keine Welle war, überall Abstände eingehalten, überall haben die Leute Masken gehabt, überall hat man die Formulare ausgefüllt und man hat nicht das Gefühl gehabt, man fülle die Formulare aus, damit sie nachher gerade im Papierkorb gerührt werden, was ich in der Schweizer Beizen immer gefunden habe, oder? Das ist eine Art Show, die da passiert. Und die gleiche Show ist passiert mit dem Contact Tracing in den Kantonen. Heute habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen von einem, der eine E-Mail bekommen hat, einen Monat nachdem irgendwie festgestellt worden ist, dass er so einen Kontakt hatte. Das war einfach ein Scherz. Und was ich nicht verstanden, ich kann es schon natürlich rational erklären, aber oder die Schweiz hat Organisationen, die das können. Die Schweiz hat die Armee, die Schweiz hat Polizei- und Blaulichtorganisationen, hochprofessionelle Organisationen mit super Berufsleuten, totale Abwesenheit irgendwie von Inkompetenz oder Korruption sind einfach super Organisationen, aber die sind nicht wirklich eingesetzt. Wieso hat man nicht gesagt, so, das Contact Tracing ist eine komplizierte Sache, das sind sehr viele Kontakte, Kantonsgrenzen spielen da eigentlich keine Rolle bei diesen Kontakten, man muss alle Sprachen, die man haben müssen, einsetzen, es gibt nie eine Verwaltung, die das einfach übernehmen kann, so, da tun wir Armeestäbe, oder, wo es tausende von Leuten in Stäbe gibt, ausgebildete Offiziere, Leute, die irgendwie einen Background haben, einen Bildungsbackground, die werden aufgeboten und das Contact Tracing wird zentral vom Bund wird das durchgeführt, sodass das wirklich den Sinn macht. Sonst macht ja gar keinen Sinn, das Contact Tracing, weil es nicht in einer bestimmten
Zeit erfüllt. Aber warum denn? Warum haben denn die professionellen Organisationen die Aufgabe nicht gemacht? Ist es einfach auch noch ein bisschen psychologisch zu begründen, dass man gesagt hat, angefangen vom Waldsterben, wo dann nicht stattgefunden hat, über SARS und Schweine und Vogelgrippe. Es ist alles immer Fehlalarm. Sie könnten uns nicht irgendwie da verschrecken. Oder wie der Bundesrat Maurer noch vor kurzem gesagt hat, keine Hysterie, ähnlich wie der Trump, der gesagt hat, in dem Interview mit dem Woodward, ich weiss zwar, es ist schlimm, aber ich spiele das ab gegen uns, etc. Dass man diese Mentalität in der Schweiz durchgezogen hat, wir sind die Besten, wir sind die Glücklichen, wir haben den Zweiten Weltkrieg auch nicht erlebt. Ja. Und jetzt müssen wir auch nicht so blöd tun.
Ja, ich glaube schon. Und dort hat es natürlich so gewesen, dass natürlich nachdem man am Anfang quasi irgendwie das Gefühl hatte, so, da wird gehandelt, da gibt es eben eine Führung. Und dann das gewirkt hat und dann das Gefühl gekommen ist, und ich glaube, der Herr Berset würde sich wahrscheinlich der Alain Berset Zungen abbeissen, dass er gesagt hat, wir können Corona, oder? Heutzutage.
Ja, das ist, aber er hat etwas anderes gesagt, man soll nicht zurückschauen, hat er gesagt, was wieder gekommen ist. Aber das ist doch doof. Also du als Wissenschaftler, du musst die Analyse machen, was passiert ist, was ist falsch gelaufen, und die Lehre daraus ziehen.
Und dann ist einfach, es ist einfach faktisch nichts passiert und es hat keine Konsequenzen. Weißt, ich meine, man sagt Selbstverantwortung, da gibt es also passiert kein Leute. Aber in der Schweiz gibt es ja Fälle, wo bewiesen ist, dass Leute, die gewusst haben, dass sie ansteckend sind, Feste organisiert haben oder an Feste gegangen sind. Aber das hat
Hochzeiten
einfach... ist alles quasi konsequenzenlos, oder? Und darum ich finde es so schlimm, dass eine Art die Ideologie von dieser Selbstverantwortung jetzt wie außer Rand und Band geworden ist. Wenn man das, was die Leute da erzählen mit der Selbstverantwortung, würde auf den Strassenverkehr übertragen, dann nachher müsste man sofort sagen, es gibt keine Höchstgeschwindigkeit, keine Promillegrenze, wieso denn? Das ist doch totale Selbstverantwortung. Wieso soll mir einer vorschreiben, wie viel ich muss trinken, wie viel ich darf trinken am Abend? Oder? Man kommt dann genau in die Situation hier. Und das verstehe ich nicht, warum in dem Fall, wo je einfach nur vernünftige Massnahmen propagiert worden sind oder gemacht worden sind, warum das den Widerstand gibt. Du sagst ja selber, Roger, es hat nie wirklich einen Lockdown gegeben. Ich weiss, dass ich habe nochmal so ein interessantes, grosses Projekt in Zug mit dem Technologiecluster Zug. Das ist eine grosse Arealtransformation. Super Sache. Höchste Nachhaltigkeitsstandards. Etwas ganz Neues, was es so noch nicht gibt. Vertikale Fabriken. Total spannend. Und dort, das sind grosse Baustellen, oder, wo pro Tag Millionen verbaut werden. Die Baustellen sind nie stillgestanden, weil heute ist eine moderne Baustelle, die effizient organisiert ist. Da tun sich nicht, da können die Leute Masken an, wie im Büro. Da kann man Gefahren klein halten. Oder die Produktion von Wäschmaschinen oder von Steamers, PV-Zug, die ist nicht stillgestanden. Natürlich hat man auch dort müssen, Arbeitsplatzsicherheit einrichten und alles so organisieren. Aber es ist einfach nicht wahr, dass es in der Schweiz einen flächendeckenden Lockdown gegeben hat.
Also, man redet viel von Panikmacher. Eigentlich die, also, wenn ich jetzt das richtig höre, die am meisten Panik gemacht haben, sind die, die vom wirtschaftlichen Zusammenbruch da geredet haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 3,8%, wo das Bruttosozialprodukt soll runtergehen, das Jahr, gemäss Prognose. Das ist nicht so schlimm. Und eben der Bundesrat Maurer sagt, wir können uns nicht weiter verschulden. Und das Resultat, das haben wir jetzt. Wir müssen jetzt weiterreden, machen zwischendrin Musik. Und, was ist der nächste Titel,
Thomas? Jetzt kommt ein neuerer Titel von Bob Dylan, Crossing the Rubicon.
Crossed the Rubicon on the 14th day of the most dangerous month of the year. At the worst time, at the worst place, that's all I seem to hear. I got up early so I could greet the goddess of the dawn. I painted my wagon, abandoned all hope, and I crossed the Rubicon. Well, the Rubicon is a red river, going gently as she flows.
better than your ruby lips and the blood that flows from the rose. 3 miles north of purgatory, one step from the great beyond. I prayed to the cross, I kissed the girls, and I crossed the Rubicon. What are these dark days I see in this world so badly bent? How can I redeem the time, a time so idly spent? How much longer can it last? How long can it go on? I embrace my love, put down my head, and I cross the Rubicon.
Ja, wir haben den Rubikon auf eine Art und Weise überschritten. Wir sind in einer neuen Phase von unserem Leben, die noch längere Zeit wieder andauert, ohne dass wir es genau haben wollen oder gewusst haben. Der Bundesrat Berset hat ja gesagt, man will das Wachstum von der Ansteckungen zurückbinden. Das ist ein sehr bescheidenes Ziel. Wir sind ja so wahnsinnig hoch. Offenbar hat man das bisher jetzt können erreichen. Wir sind jetzt etwa bei 7'000 pro Tag. Der Chef von der Taskforce, der Ackermann, hat letzte Woche gesagt, wir müssen aber runterkommen, massiv runterkommen. Jede 2 Wochen ist Halbierung nötig, bis wir auf 500 Ansteckungen pro Tag sind. Ende Jahr. Der Bundesrat hat sich noch nicht dazu geäussert, ob das auch sein Ziel ist. Und jetzt frage ich dich, Thomas Held ist mein heutiger Gast in diesem Doppelpunkt. Hast du das Gefühl, wir erreichen die Ziele, die der Herr Ackermann da angekündigt hat, mit den Massnahmen, die bisher beschlossen worden sind?
Ich glaube nicht, dass man das mit diesen Massnahmen jetzt beschliessen kann. Ich glaube, dass man müsste, aber nochmal, ich bin nicht ein Experte. Ich habe mich auch da, das, was ich gesagt habe über den Unterschied Schweiz und Deutschland, das ist eine politologische, soziologische Diskussion, oder? Ich will mich nicht in epidemiologische Diskussionen einmischen, aber von dem, was ich gelesen habe, ist mein Eindruck, dass die ganze Test-Sache zu wenig entwickelt worden ist, obwohl man es gesagt hat, dass schon wieder eigentlich eine Not besteht oder also zu wenig Testmöglichkeiten vorhanden sind, um das wirklich zu machen. Und ich denke, wenn man anschaut, wo Länder erfolgreich sind, oder Israel ist ein paar Mal genannt worden am Anfang, dann vor allem Südkorea oder Taiwan, oder nicht kommunistische System, ich rede nicht von der chinesischen Volksrepublik, sondern System, wo eigentlich eine kapitalistische, demokratische Grundordnung haben. Aber dort hat man natürlich, wenn ein Fall auftreten ist, sofort das Umfeld testet, sofort das Umfeld testet, oder? Sofort heisst, praktisch dann am gleichen Tag oder am Tag danach das Umfeld testet und dann die Leute, die quasi positiv sind, hat man gesagt, du bist jetzt isoliert, du bist jetzt in Quarantäne und die Quarantäne ist durchgeführt worden. Es hat einen sehr interessanten Bericht gegeben vom NZZ-Korrespondenten in Südkorea, in Seoul, der in der Schweiz war und dann zurückgereist ist. Der hat mir die Quarantäne und der beschreibt das, wie die Quarantäne sich abspielt in einem Hotel. Und da sitzt einer auf dem Gang und schaut, dass der Korrespondent oder andere Ausländer, die eingereist sind aus beruflichen Gründen, dass die nicht rausgehen. Oder? Fertig. Die Quarantäne ist echt. Und bei uns ist das irgendwie so mehr ein Party Diskussion gewesen, oder? Soll man sich dran halten, soll man nicht dran halten? Ja, du bist in der Quarantäne, aber bist jetzt trotzdem ausnahmsweise an die Einladung gekommen und so weiter, oder? Und ich glaube, wenn es nicht gelingt, die durch Testen und Isolieren die Verbreitung runterzubringen, dann können wir das nicht. Und dann stimmt natürlich die Gleichung, die da aufgemacht wird von Teilen Ökonomen, wo man sagt, ja, man muss auch an die Ökonomie denken und nicht nur an Gesundheit. Die stimmt dann überhaupt nicht mehr, oder? Wenn wir das unkontrollierte Wachstum haben, so wie sich es jetzt auch in Amerika ausbreitet, wobei die Schweizer hat höhere Zahlen als Amerika, oder? Aber dort sind es einfach mehr Leute, weil die Bevölkerung viel grösser ist. wenn wir das haben.
Frau Kopf haben wir höhere Zahlen.
Frau Kopf haben wir höhere Zahlen. Aber
massiv wenn wir das. Massiv. Wir sind noch schlechter als der Trump.
Ja, ja.
Also,
wenn,
und das heisst
wenn sich das weiter sich so ausbreitet, dann nachher sind die Langfristfolgen für die Wirtschaft sind dann viel massiv. Das sieht man jetzt ja schon, dass jetzt Ausländer sagen, was in der Schweiz, Skifähre in der Schweiz, oder? Hey, nein, das macht kein Mensch wieder, muss er nachher in Quarantäne, wenn er zurück, wenn er heimgeht auf Deutschland.
Das ist umgekehrt als früher. Ja, ja. Nein, es ist ja interessant. Es ist immer der Gegensatz Gesundheit und Wirtschaft kommt. Der Ueli Maurer vor allem hat gesagt, Wirtschaft ist unglaublich wichtig. Jetzt sind 60 Wirtschaftswissenschaftler mit einem Manifest an die Öffentlichkeit gekommen und haben gesagt, wir sind der Meinung, es braucht einen kurzfristigen Lockdown. Das bringt für die Wirtschaft weniger Schäden, als wenn man so weiter larifari-mässig vorangeht. Ja. Und die Frage ist, ob der Bundesrat auf die hören. Nicht nur auf die Naturwissenschaften, sondern auf die Wirtschaftswissenschaften.
Ja, jetzt ist einfach, oder nach der ersten Phase, nachdem man das zurück an Kantone gegeben hat, ist gleichzeitig eigentlich die Entscheidungen sind die schweizerischen Lobbymechanismen zurückgegeben worden, wie es üblich
war. Das ist schlimm. Oder?
Und dann, aber das ist schlimm. Dann sind die Interessenvertreter da, dann hat man die Kantonsregierungen, dann hat es in den Kantonen hat's gewichtige Gruppen von Wirtschaftsbranchen, oder? Das ist ganz klar. Und dann ist total ein anderes Game da, einfach das Übliche, oder? Wo die bessere Lobby kann organisieren in einem bestimmten Punkt, der setzt sich durch. Das ist auch der Grund, warum die Kulturschaffenden oder, irgendwo zuerst mal vollständig auf der Seite gelassen worden sind, weil die null Lobby haben. Und die Beizer oder, sind eben gewichtig gewesen, vom Sport gar nicht zu reden. Oder? Ich glaube, der Entscheid, dass man im Oktober, oder, der Kanton Bern hat am 1. Oktober wieder aufgemacht für die über 1000 Leute-Veranstaltungen. Am 1. Oktober. Oder? Und das ist einfach dort gesehen, an dem gesehen, das ist so ein Beispiel für den Wahnsinn, dass man, wo man gesehen hat, man ist voll im Anstieg von der zweiten Welle rein, hat man gesagt, ja, aber die Eishockey-Spiele.
Ja, man muss die Eishockey-Clubs unterstützen, etc. Ja. Also jetzt jahrzehntelang diskutieren wir beide und du bist immer der Pessimist, ich immer der Optimist, aber ich glaube jetzt im Moment liest du vorne.
Ja, das finde ich nicht lustig, oder?
Also ich würde gerne
Unrecht haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Vergleich Schweiz-Deutschland eher im September anfangen machen, oder? Ich habe ihn gemacht im Sommer, weil mir einfach aufgefallen ist, in Deutschland hat man das ernst genommen. Da hat es ein Konzert gegeben am Gendarmenmarkt in der Konzerthalle von Young European Artists. Und dann ist das so organisiert gewesen, wie wir dann das später auch bei uns gemacht haben. Da ist wirklich, sind noch ein Viertel von den Sitzplätzen gewesen. Es ist Kammermusik gewesen. Die Ausgänge, die Eingänge, total trennt. Alle Leute mit Masken, selbstverständlich, oder wie schon damals auch in den Läden die Masken getragen worden sind. Das ist mir aufgefallen, wo man nachher wieder heimkommt, ist einem in der Schweiz, hey, ist eigentlich nichts. Oder? Da merkt man nicht, dass irgendetwas ist. Und dann hat man noch gedacht, insgeheim, weil man ja auch so ein bisschen denkt. Und denkt, ja, die Schweiz ist eben, natürlich, es ist besser, in der Schweiz ist das gar nicht nötig. Oder? So hat man noch gedacht. Und erst im Oktober habe ich auch angefangen, richtig zu realisieren, wie der Unterschied ist.
Jawohl, also, müssen wir mal jetzt da einen kleinen Punkt machen.
Ja, da hätten wir jetzt auch eine sehr gute Musik für das übrigens.
Ah, gut, ja. Okay. Ja. Und reden nachher über ein anderes kleines Problem, nämlich die amerikanischen Wahlen und die Folgen. Was ist das nächste Musikstück?
Desperado von Johnny Cash.
Gut, wunderbar.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things
have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day.
Ich rede mit dem Thomas Held, das war ein super Titel, auch gerade vor kurzem, kann ich dir vielleicht empfehlen, eines neuer Hörerinnen und Hörer, ein Doku gesehen auf Netflix, und zwar, wo der Johnny Cash, den wir jetzt gerade gehört haben, ins Weiße Haus eingeladen worden ist, damals vom Nixon, zumindest im Vietnamkrieg, also einer Extremsituation, absolut sehenswert. Also, Amerika in einer speziellen Situation, ich glaube, das wichtigste Zeichen von einer funktionierenden Demokratie, dass sichere Wahlen können durchgeführt werden und einen friedlichen und korrekten Übergang von der Macht an die siegreiche Partei. Und das ist im Moment gefährdet in Amerika. Wie siehst du das als Politologe?
Ja, ich glaube, es gibt immer noch Hoffnung, dass das nicht wirklich gefährdet ist. Aber ich weiss, dass in Amerika sehr viele Beobachter, Leute, die intensiv natürlich die amerikanische Geschichte verfolgt, unter anderem der Timothy Snyder, der Historiker, der auch über Gefahren vom Autoritarismus oder von der Diktatur geschrieben hat, aufs Tiefste besorgt sind. Und wenn man in der New York Times die Kommentare liest, und das mache ich seit etwa 2-3 Jahren wirklich täglich, von auch konservativen Leuten, also so nicht, die eigentlich ursprünglich Republikaner sind gewesen, oder das im Geist immer noch sind, aber total entsetzt über das, was sich abspielt in der Administration, dann wird es einem schon immer, ist einem immer ein bisschen gefürchiger geworden. Und vor allem, glaube ich, was man bei uns zu wenig wahrgenommen hat, das ist jetzt in den letzten Tagen nochmal aufgekommen. Es gibt ein Buch von dem Lewis, der auch über die Finanzkrise geschrieben hat. The Fifth Element heisst das Buch, wo zeigt, wie unter dieser Trump-Administration Chefbeamte ausgewechselt worden sind in einzelnen Departementen, also zum Beispiel im Department of Agriculture oder im Department of Energy,
durch Trump-Anhänger ersetzt worden sind und dass die
Agencies, oder wo man immer sagt, die amerikanischen Agencies, das ist letztlich, das ist das, wo das Funktionieren von Amerika und auch von der Welt garantiert, dass die nicht mehr wirklich gut funktioniert. Und das ist das, was einem, denke ich, am meisten Angst macht. Und sobald, oder vielleicht geschieht das ja schon, natürlich die Gegner auf der Welt, oder die Mächte, die findlichen Mächte, fangen an, das systematisch auszunutzen. Ich glaube, der Erdogan macht das bereits. Der ist eigentlich der, der da vorangegangen ist mit dem Krieg jetzt in Nagorno-Karabach. Aber wenn das China oder auch Russland systematisch fängt an machen, dann ist es nicht mehr lustig. Und für Europa ist es natürlich besonders nicht lustig, weil es da praktisch keine Machtbasis gibt.
Genau, die Transition-Periode, die 70, 75 Tage zwischen der Wahl und der Amtsübergabe sind ganz heikle Tage. Hat jetzt schon angefangen, hat die der Verteidigungsminister ersetzt und wichtige Leute dort werden wahrscheinlich andere Leute ersetzt, CIA-Chefin, auch FBI-Chef, also dass seine persönliche Rache am Schluss noch kommt. Und die Frage ist dann, eben, kann die neue Regierung gerade mit in einer Pandemie, wo unglaublich schwierig ist. In Amerika hat immer Höchstzahlen, jetzt hat es bereits 160'000 pro Tag, 1'500 Tote pro Tag, und das wird wahrscheinlich noch viel schlimmer jetzt in den nächsten 2 Monaten. Und der Trump macht ja gar nichts mehr, obwohl er ja behauptet hat, das geht jetzt weg, wir sind auf dem letzten Kürfli noch und so. Er macht jetzt gar nichts mehr, dass Amerika dann ganz in einer geschwächten Situation, wenn er dann irgendwann mal zum Weißen Haus rausgeht, eine neue Regierung bekommt.
Ja, und man darf nicht vergessen, dass natürlich jetzt bei uns oder bei aller, ich meine, auch wenn es außer Kontrolle ist, aber man bemüht sich irgendwie, die Leute zu behandeln. Und es werden irgendwie alle Ressourcen eingesetzt und die Leute werden irgendwie noch hin und her geflogen in die Spitäler und so. Aber in Amerika, oder, die Leute, die quasi keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, wirklich, wo auch außerhalb von einer Versicherung stehen, das ist wirklich total katastrophal, oder? Und die Folgen von dem, die, glaube ich, die tut man noch völlig unterschätzen.
Es hat ja bisher 240'000 Tote vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe. Hat 650'000 Tote gegeben. Amerika hat zwar weniger Einwohner als heute, aber man rechnet bereits bis im März schon 400'000 Tote. Ja, und die 650'000 Tote sind gar nicht so weit weg.
Nein, das ist nicht weit weg. Und wie gesagt, oder, ich habe ein bisschen Hemmungen jetzt über das zu reden, eben aus der schweizerischen Situation heraus. Aber
eben wir sind ähnlich schlecht dran.
Ähnlich schlecht dran.
Umgerechnet. Aber mit 100 Toten pro Tag.
Aber es hat bei uns für die Welt nicht so grosse Konsequenzen. Oder?
Richtig.
Das ist der Punkt. Mhm. Und eben, man kann jetzt einfach hoffen, dass irgendwo sich doch vernünftige Kräfte durchsetzen und die Transition wirklich passiert. Ich habe eigentlich jetzt das Gefühl gehabt, in den letzten Tagen, es ging ein bisschen in die Richtung, dass aber, doch mehr ja. Leute sagen, hey, doch, es ist jetzt so. Aber das ändert nichts an dem. Das muss man sich eben schon sehen. Das ist richtig.
Also die Republikaner, ja,
die zögern.
Die Führer und so, wie sie die Angst haben, sonst werden sie vom Trump immer noch abgestraft. Aber das ist doch verheerend.
Das ist verheerend.
Wenn die eine
oder?
Partei, nein. Amerika braucht doch zwei grosse Parteien.
Ja.
Also das
nein,
Minimum,
verheerend,
oder? Und wenn die eine Partei so moralisch irgendwie dann abgewirtschaftet hat, wie sie sich sogar in dieser Phase nicht an die Grundrechte, an die Verfassung halten oder an die Kriterien, die man seit 200 Jahren kennt, dann ist doch das Land extrem noch zusätzlich geschädigt durch die Manie von dem Trump.
Ja, aber der Punkt ist natürlich der, es hat ja, ich weiss nicht, hast du das Inserat sicher auch gesehen, der NZZ, wo der Roger Köppel einen Artikel von sich in der NZZ da hat, das ist auch eine ganz merkwürdige Sache, so als Trump-Versteher und aber er hat einen richtigen Punkt, oder? Dass eben die etwa die Hälfte der Leute Trump gewählt hat. Und die Hälfte der Leute, die ist da. Und wenn man dort sagt, okay, wir tun es nochmal abeinander und sagen, die Hälfte sind wirklich Trump-Befürworter und die anderen haben aus irgendwelchen taktischen Gründen für die Republikaner in diesen Wahlen gestimmt, dann ist das immer noch ein Viertel von Leuten in Amerika, die hinter dem Trump stehen.
Ja, und vor allem im Glauben, auch wenn er sagt, die Wahlen sind gestohlen worden, ist doch das ein riesen Schaden für die Demokratie.
Ja,
wobei, glaube ich, letzte Umfragen zeigen, dass es weniger sind, dass die meisten Leute wissen, dass die Wahlen nicht beschissen worden sind. Aber er versucht es ja.
Und dem alles glauben, dann ist selbst, wenn jetzt das gelingt, oder, und das glaube ich, dass das gelingt, die Transition zu machen, sonst, wenn das nicht so wäre, würde man das an der Börse stärker sehen. Aber wenn das gelingt, dann sind die Leute immer noch da und die können jederzeit, bei jedem einzelnen Thema, kann man die wieder vorholen und können die wieder irgendwie Sachen verhindern. Das heisst, die Blockierung, die Blockade, dass man nicht kann wirklich Reformen machen kann, dass man in neue Sachen einsteigen kann, Die wird anhalten. Und ich denke, das, was jetzt auch noch ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass durch die Konzentration der Kräfte auf die Bewältigung der Corona-Frage ist eigentlich die ganz noch viel grössere, weil viel langfristige und unumkehrbare Thematik vom Klima, die ist wie vom Tisch. Und dort müssen wir sehen,
aber er wird ja am ersten Tag, wo der ja schon wieder
zu beitreten. Ja, klar, das ist okay, aber damit ist ja noch nicht viel passiert, oder?
Immerhin.
Aber wenn man sich vorstellt, oder das denke ich immer, beim Corona ist so, man kann davon ausgehen, früher oder später ist das mit der biotechnischen, gentechnischen Möglichkeit, mit dem Wissen, das man hat, kann man einen Kampf gegen so einen Virus gewinnen. Und das gibt es ja auch Schritte in die Richtung. Hingegen gibt es noch nie ein wirklich greifbares Szenario, wie man Klima Situation kann bereinigen. Das gibt's einfach nicht, oder? Da kann man zwar, man kann alles machen, Windrädchen machen, Solarzellen, die Schweiz kann sich als Musterknab darstellen, aber die grundsätzliche, fundamentale Abhängigkeit von der Welt und von der Weltwirtschaft auf fossile Brennstoffe, die ist damit nicht aus der Welt geschaffen. Und irgendwo ein glaubhaftes Szenario, wie das könnte nachhaltig ersetzt werden. Nicht nur für eine kleine Gruppe, die sich sagt, wir leben jetzt sozusagen klösterlich. Das gibt es einfach noch nicht. Und ich sage
Thomas,
nicht, dass,
wir sind am Schluss von dieser Sendung.
Ja, jetzt so gut. Leider, oder?
Aber dafür,
Roger, wenn ich darf unterbrechen, habe ich das nicht gedacht, aber es ist jetzt so rausgekommen. Ich habe nur ein Musikstück, noch ganz ein kleines, nur eins und das ist quasi, kommt vom Bach, das ist aus der Kantate 139 und das ist eigentlich wieder die Hoffnung.
Wunderbar, und du machst auch noch Hoffnung, weil du mir gesagt hast oder uns Kollegen an einem Zoom-Kontakt, den wir hatten, zweimal am Tag wird bei euch gekocht. Immer ein Zweigänger, am Mittag und am Abend. Also das Leben vom Pessimist Thomas Held und seiner wunderbaren Heidi geht auf die eine oder andere Art gut weiter. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Faszinierend, dir zuzuhören. Faszinierend, deine Interpretationen. Und jetzt hören wir Bach. Und ich tue mich verabschieden.
Danke vielmals.
Heute an der Woche.
Danke vielmals.
Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Tschüss, Thomas.
Doch thron ich gleich den größten Feind in mir, die schwerste Sünde, mein Heimat lässt mich Ruhe finden. Ich gebe
Hast du am Hug sein Bad schon mal gesehen?
Was machst denn du beim Hug im Bad?
Nur schauen. Der hat einfach alles.
Hug Baustoff. Alles für Bad und Plättli, den Garten und ihre Baustelle. Der Hug hat's. Hug-baustoffe.ch.
Das ist jetzt ein Kuddelwetter, Schatz.
Du, Vreni, jetzt hatte ich so richtig Lust auf ein feines Fondue. Weißt du, so ein Whisky-Fondue von artoffondue.ch.
Das ist eine gute Idee. Ich hätte aber lieber ein traditionelles Bergkäse-Fondue, weißt du?
Auf artoffondue.ch findet auch Sie Ihr Lieblingsfondue. Über 35 Sorten in bester Schweizer Qualität hergestellt. Jetzt auf artoffondue.ch bestellen und das beste Schweizer Fondue geniessen.
Du, Schatz?
Ja?
Wann gehen wir jetzt zum Hug in die Bad- und Plättli-Ausstellung?
Der Hug hat's. Hug-baustoffe.ch.
Schubiger Äpfel, feine, saftige Schubiger Äpfel.
Das ist vor gefühlten 85 Jahren im Radio gelaufen. Genau so alt wird Schubiger Möbel. Zum 85-jährigen Jubiläum schenken wir Ihnen einmalige 20% Geburtstagsrabatt. Und dazu werden jetzt Möbel auch noch gratis geliefert und montiert. Übrigens, an dem Sonntag haben wir in der Filiale Regensdorf für Sie offen. Schubiger Möbel, seit 85 Jahren ein echtes Schweizer Möbelgeschäft.
Shortlist auf Radio 1. Am Donnerstagabend nach der 6. diskutieren der Radio 1 Moderator Marc Jäcki und der persönliche Verleger Matthias Ackeret über Köpfe, die für Schlagzeilen sorgen. Shortlist. Für alle, die gerne Klartext haben und natürlich nur für Erwachsene. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem Skoda Karoq Sportline. ihkellerag.ch.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.